1991 war ein prägendes Jahr für Katar. Iraks Diktator Saddam Hussein hatte im Sommer zuvor seine Truppen in Kuwait einmarschieren lassen. Aber erst als die Herrscher von Saudi-Arabien fürchteten, dass sie das nächste Ziel von Saddams Expansionsgelüsten werden könnten, begann sich die internationale Staatengemeinschaft für das kleine Kuwait zu interessieren. Michael Stevens forscht für das renommierte britische RUSI, das Royal United Service Institute, in der Zweigstelle Doha, Katar. Die Kuwait-Invasion war es, die den alten Emir von Katar zu einer neuen Politik inspirierte, eben das Interesse an Katar weltweit zu wecken, Katar ins Gespräch zu bringen und die Menschen dazu zu bringen, in Katar zu investieren. Das Kalkül, wer Katar kennt, ist auch in die Sicherheit von Katar involviert. Auf unvergleichliche Weise zogen die Kataris unter der Führung der Herrscherfamilie der Athanis aus, die Welt zu erobern. Kurz nach dem Krieg um Kuwait begannen sie in großem Stil auf dem internationalen Parkett zu investieren. Sie kauften Anteile an den Warenhäusern Printemps, Harrods und Sainsbury, an Porsche und Volkswagen, am französischen Fußballclub Paris Saint-Germain und. Ein Programm, das die Bekanntheit Katars erhöhte. In diesem Sinne ist auch die Gründung von Al Jazeera 1996 zu sehen. Die Top-Journalisten des Nachrichtensenders sprachen das breite Publikum der arabischen Welt an. Provokativ, gefühlsgeladen, anti-westlich und kritisch. Wenn es nicht um Katar ging.
This is Al Jazeera.
Von Anfang an auch war das Herrscherhaus davon überzeugt, dass der Sicherheit Katars am besten gedient ist, wenn gute Kontakte zu allen politischen Akteuren bestehen, die rund um das Emirat Einfluss haben. Zu den USA und Iran, zum afghanischen Präsidenten Hamid Karzai und den Taliban, zu Israel und der Hamas. Die Liste der regionalen Konflikte, in denen sich Katar als neutraler arabischer Mittler gibt, inzwischen muss man wohl sagen gab, ist lang, was Katars Image in der Welt enorm geprägt hat. Dann, im Januar 2011, 20 Jahre nachdem Katar begonnen hatte, Außenpolitik zu betreiben, verwandelte sich deren Stoßrichtung. Als die Volksaufstände in Tunesien, Libyen, Ägypten und Syrien starteten, verließen die Athanis ihre angeblich neutrale Mittlerposition und begannen sich einzumischen. Katar und die eigene TV-Großmacht Al Jazeera schlugen sich auf die Seite derer, die als Sieger aus den Volksaufständen hervorzugehen schienen, die Gegner der alten Diktaturen. In Ägypten, Tunesien und Libyen zeichnete sich bald ab, dass bei der politischen Neuordnung Islamisten vorn stehen würden, allen voran die Muslimbruderschaft sowie deren Ableger. Die Kataris sagten sich, besser auf der Welle reiten, als ihr im Weg stehen und weggespült werden. Doch die Islamisten hielten sich nicht lange. Schnell stieg in Ägypten beispielsweise der Unmut über die neuen Machthaber. Über Monate gab es wieder Massenproteste. Als das ägyptische Militär den islamistischen Präsidenten Mohamed Morsi im Juli des vergangenen Jahres absetzte, begann Katars Weg in die Isolation von den anderen arabischen Staaten. Ägyptens neue Führung zahlte sofort die Schulden an Katar zurück, die die Islamisten bei den Athanis aufgenommen hatten, mit Hilfe schneller Finanzspritzen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Deren Herrscher sind seit jeher Gegner der Muslimbrüder, weil sie in ihnen eine Gefahr für ihre Monarchien sehen. Fortan herrschte zwischen Ägypten und Katar Eiszeit, wie auch zwischen Katar und den anderen Golfarabern. Im Laufe der Monate nach Morsis Absetzung wurden die Mitgliedschaft Katars im Golfkooperationsrat suspendiert und die Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und Bahrains aus Katar abberufen. Die Golfmonarchen wollten die Athanis dazu bringen, die Unterstützung der Muslimbruderschaft aufzugeben. Doch die Kataris hielten daran fest, wie es zuletzt während des Krieges zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen sichtbar wurde. Es schien so, als ob Katar die Kraft gewesen war, die die Hamas, ein Ableger der Muslimbruderschaft, zum Einlenken bewegt hätte. Schließlich wohnt Khaled Mashal, der Politbürochef der Hamas, im Exil in Katar. Doch der eigentliche Kompromiss, der die Waffenruhe brachte, war offenbar auf die Vermittlung Ägyptens zurückzuführen. Es ist das Engagement für die Muslimbruderschaft und andere Islamisten, das den Kataris den Ruf eingetragen hat, auch Terrororganisationen in Syrien zu unterstützen. Die Nusra-Front zum Beispiel oder die Terrororganisation IS. So sagte unlängst der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller.
Man muss sich auch die Frage stellen, wer rüstet, wer finanziert die ISIS-Truppen? Das Stichwort Katar.
Diesen Vorwurf bestreiten offizielle Stellen in Katar immer wieder. Dass allerdings Privatfinanziers in dem Emirat militante Islamisten vom Schlager Al-Qaidas mit Geldzuwendungen unterstützen, ist wahrscheinlich. Aber es liegen keine eindeutigen Beweise dafür vor, dass Katar als Staat Terrorgruppen direkt finanziert, sagt auch Michael Stevens von der britischen Denkfabrik Royal United Service Institute. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Katar in diese Art Politik verwickelt ist. Haben Sie Umgang mit Leuten, die da vernetzt sind? Ja. Sind Leute, die Katar unterstützt hat, zum Beispiel zur Nusra-Front, übergelaufen? Ja. Das heißt aber nicht, dass Katar mit der Nusra-Front zusammenarbeitet. Ich würde sagen, sie arbeiten mit Islamistengruppen zusammen, auch mit solchen, die bewaffnete Zweige haben. Aber sie kooperieren nicht mit den Dschihadisten. Vor mehr als 20 Jahren hat Katar seine Außenpolitik eingeleitet. Und jetzt? Jetzt steht Katar als Staat da, der Terrororganisationen finanziert. Das Herrscherhaus hat jedoch vor wenigen Tagen damit begonnen, die Konsequenzen zu ziehen. Katar ist Mitglied in der von den USA gebildeten Anti-IS-Koalition. Und das Herrscherhaus sucht mittlerweile Staaten, die dazu bereit sind, hochrangige Muslimbrüder, die nach Katar geflohen sind, aufzunehmen. Björn Blaschke, Kairo.